Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns bei Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Am Mikrofon ist Katja Karif und wir sprechen heute über behinderte Menschen und wie man ihnen einen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft und unseren Gemeinden geben kann. Haben denn behinderte Menschen ein Recht auf Überleben? Ja, natürlich, spricht der aufgeklärte Mensch von heute, besonders im Hinblick auf die Schrecknisse des Nationalsozialismus. Ach ja, ist das so? Die meisten Kinder werden abgetrieben, sobald ein Defekt feststellbar ist. Eine Regierungspartei möchte ein Präimplantationsgesetz durchpauken, bei dem Embryonen schon von vornherein selektiert werden. Natürlich alles im Mäntelchen Leid zu verringern. Von den Kosten wird offiziell natürlich noch gar nicht gesprochen. Doch ist es wirklich so, dass behinderte Menschen nicht glücklich sein können, dass sie für ihre Umwelt, also auch für ihre Kirchengemeinde, eine Last darstellen? Man könnte auf diesen Gedanken kommen, wenn man sich den Anteil behinderter Menschen, egal welcher Art, in unseren Kirchengemeinden anschaut. Aber auch sie möchten teilnehmen am Gemeindeleben, möchten unsere Gemeinschaft bereichern und möchten als Menschen wahrgenommen und in die Mitte aufgenommen werden, ohne ausschließlich über ihr Handicap definiert zu werden. Sind wir dazu bereit? Und wie wäre es zu schaffen, behinderten Menschen einen Platz in der Mitte unserer Gemeinden zukommen zu lassen? Ich begrüße zu diesem Thema ganz herzlich Pfarrer Alfred Grimm aus der Diözese Eichstätt. Er ist dort Referatsleiter für Behindertenpastoral. Grüß Gott, Pfarrer Grimm.
Grüß Gott, Frau Karis.
Pfarrer Grimm, in der Anmoderation wurde es schon deutlich, behindertes Leben in unserer Gesellschaft ist nicht mehr selbstverständlich. Sie sind Referatsleiter für Behindertenpastoral in der Diözese Eichstätt. Wie sieht denn ein Arbeitstag von Ihnen aus?
Den typischen Arbeitstag von mir, ja, den gibt's eigentlich gar nicht. Meine Arbeitstage, die schauen niemals gleich aus. Also ich stehe so normalerweise zwischen 5 und 6 Uhr auf und mache dann noch einige Vorbereitungen. Als Referatsleiter hat man natürlich jetzt mehr Behindertenpastoral im Blick und nicht nur die konkrete Seelsorge an Menschen mit Behinderung. Ja, und nach dem Stundengebet halte ich im Caritas Altenheim St. Elisabeth die Heilige Messe. Und dann kommt es eben darauf an, wie mein Tag ausschaut. Normalerweise gehe ich noch ins bischöfliche Ordinariat, um dort die Post zu sortieren, um Besprechungen abzuhalten. Aber es gibt auch viele Vorbereitungsarbeiten am Computer, Sitzungen mit Gruppen, Behindertenverbände, mit Selbsthilfegruppen, Teamsitzungen, mit Initiativgruppen und Gruppen religiöser Begleitung. Ich bin auch auf Bundesebene bei der Deutschen Bischofskonferenz der Arbeitsstelle tätig, werde morgen also den ganzen Tag in Frankfurt sein. Ich bin auch Landespräses für die Blinden in Bayern, werde deshalb am Samstag den ganzen Tag in Nürnberg bei einer Verwaltungssitzung sein und ich bin auch bei der Arbeitsgemeinschaft der Gehörlosenseelsorger und werde dann am Montag drauf den ganzen Tag in Würzburg sein. Und so unterschiedlich schauen eigentlich auch meine Tage aus. Ich arbeite natürlich auch mit Gruppen von Menschen mit Behinderung, besuche Gehörlosengruppe, Hörgeschädigtengruppe, verschiedene Treffen der Blinden und Sehbehinderten, bereite Kinder mit Behinderung auf die Erstkommunion vor, besuche Treffen für Eltern mit behinderten Kindern und ich halte auch Gehörlosengottesdienst und begleite so verschiedene Gruppen, auch psychisch behinderte Menschen. Also neben der konkreten Seelsorge bestehen meine Aufgaben in Informationsveranstaltungen, im Motivieren von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, im Ausbilden, Fortbilden, Beraten, Begleiten und Koordinieren. Also den typischen Arbeitstag bei mir gibt es nicht, aber ich hoffe immer, dass ich abends noch wenigstens so um 20 Uhr meine E-Mails beantworten kann, damit die Menschen nicht meinen, man kann mich gar nicht erreichen.
Pfarrer Grimm, wie kam es denn, dass Sie Referatsleiter für Behindertenpastoral wurden? Hat Sie das Thema besonders umgetrieben oder interessiert?
Ja, wir hatten so, wie das eben so war, früher, so war es in der Diözese bis 2007 auch bei uns. Es gab also Blindenseelsorge und eine Gehörlosenseelsorge. Dafür gab es also Geistliche, Ruhestandsgeistliche, die dies machten. Und man teilte früher alles so in Gruppen ein und die Menschen mit geistiger Behinderung, die ordneten man, hat man mehr so den Einrichtungen zugeordnet. Aber mit der Dezentralisierung und der Veränderung in der ganzen Gesellschaft, in der ganzen, ganzen Raum der Menschen mit Behinderung, mit den Wohngruppen, mit dem Recht auch in anderen Wohngemeinschaften zu leben, wachsen natürlich auch die Sachen hinaus in die Pfarrei. Und es gibt auch nicht mehr so viele typisch Blindgeborene und so typisch Gehörlose, sondern es gibt mehr Hörgeschädigten und Sehgeschädigten Seelsorge. Und unser Bischof Dr. Gregor Maria Hange, der wollte eben dann Referat Behindertenpastoral haben und hat mich aus verschiedenen Gründen gebeten, dass ich das aufbaue. Meine Aufgabe ist auch zunächst jetzt in erster Linie Aufbau, gewisse Qualifikationen hatte ich mir erwerben können in meinem Berufsleben. Ich habe sozusagen als Kaplan schon Religionspädagogik für Heilerzieher doziert, also unterrichtet, die Praktika begleitet und dann ja auch die Vorlesungen gehalten, musste leider den armen Menschen, das muss man immer dann auch Noten zuweisen, was Priester immer gar nicht so gern machen, und habe auch dort schon Einkehrtage für Menschen mit Behinderung gehalten an einer Pfarrstelle in Schwabach. Da war ich dann für die ganze Stadt zuständig für die Menschen mit Behinderung. Von der eigenen Background, vom eigenen Lebenshintergrund habe ich jetzt da wenig Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung von der eigenen Familie her oder vom eigenen Freundeskreis her. Und so hat es ja auch letztlich nicht genügt. Ein weiterer Faktor war natürlich, dass ich medizinischer Heilpraktiker bin, dass ich Psychologe bin, nicht nur Diplom-Theologe, dass ich mich sehr für Pädagogik interessiere, für Heilpädagogik und Religionspädagogik. Und dann muss man natürlich auch noch verschiedene Qualifikationen machen. 2007 die Gebärdensprache erlernen, wenigstens grob. Jemand, der jetzt zum Beispiel richtig hörgeschädigten Seelsorger allein ist, der muss natürlich sehr gut können. Ich muss aber im Grundzug können. Oder ich bin dann auch durch der Landespräses fürs katholische Blindenwerk. Da muss man natürlich auch lernen, das Deskribieren, das Darstellen von Vorgängen und Bildern für Menschen, die nicht sehen oder nicht sehr gut sehen. Und da hat die Zusatzqualifikation gibt es dann bei der Deutschen Bischofskonferenz, bei der Arbeitsstelle. Die kann man dann über 1,5 Jahre noch zusätzlich machen, um sich auch in das Thema einzufügen und pastoralpsychologisch damit umzugehen. Das waren so meine 3 Jahre
jetzt. Ja, Pfarrer Grimm, also Sie haben vielfältige Qualifikationen erworben. Sie haben es gerade schon erwähnt, auch die Gebärdensprache. Sie sind auch Pädagoge, Psychologe und Heilpraktiker, also rundum, sage ich mal, um den Menschen herum gebildet, Theologe auch. Was ist denn, Pfarrer Grimm, ganz kurz die Aufgabe des Referatsleiters für Behindertenpastoral? Warum gibt es das in Ihrer Diözese und was ist sozusagen ja der Kern, Ihr Wunsch für die behinderten Menschen in Ihrer Diözese zu erreichen?
Ja, man muss natürlich da jetzt unterscheiden zwischen Behindertenpastoral und Behindertenseelsorge. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache. Das Wort Pastoral, also das, was ich hauptsächlich tue, kommt vom lateinischen Wort Pastor und heißt Hirte. Also der Bischof ist der erste Hirte seiner Diözese und beauftragt jemanden, der dafür sorgt, dass karitatives Handeln, geistliche Orientierung und seelsorgerliche Begleitung für Menschen mit Behinderung gewährleistet werden. Und es wird da schon klar, dass es hier nicht in erster Linie darum geht, gesellschaftspolitische Lobby für Menschen mit Behinderung zu sein. Die pastoralen Ziele für mich als Diözesanverantwortlicher ist es, Strukturen zu schaffen, damit eben das karitative Handeln, die geistliche Orientierung und die seelsorgerliche Begleitung mit Menschen mit Behinderung in den Vereinen, in den Seelsorgeeinheiten, in den Dekanaten, also wirklich vor Ort konkret werden kann. Und hier geht es dann auch um langweilige Dinge wie finanzielle und personelle Ressourcen, um fachliche Aus- und Weiterbildung von Haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen. Es geht um die Suche nach Kooperationspartner, um die Strategien, um diese Aufgaben bewältigen zu können. Ja, meine Ziel ist eigentlich ein ganz klares. Ich habe ein Konzept geschrieben und das nennt sich ganzheitlich partnerschaftliche und kooperativ inkludierende Pastoral- und Seelsorge für Menschen mit Behinderung. Klingt jetzt sehr, sehr schwer. Ich kann es dann noch erklären. Es ist in Wirklichkeit dann doch einfacher zu erklären. Mir geht es darum, und das ist mein erstes und das allerwichtigste Ziel, das ich habe, ist die selbstbestimmte Teilhabe und Teilgabe von Menschen mit Behinderung in den konkreten Vorortgemeinden. Also nicht so nur in den Einrichtungen, sondern wirklich in der konkreten Pfarrgemeinde, dass die Menschen mit Denken, mit Handeln, mit Planen, mitmachen können. Das ist mir ein ganz ein großes innerliches Anliegen für die Menschen mit Behinderung. Und darum sage ich auch nicht gern Behindertenpastoral, nur wegen der Kürze. In Wirklichkeit sage ich lieber Pastoral mit und für Menschen mit Behinderung, weil ich sowohl bei der Seelsorge wie auch bei der Pastoral Menschen mit Behinderung konkret in meinen Sachkreisen, in meinen Ausschüssen dabei habt, dass sie selber mitplanen, mithandeln, mitdenken und mitmachen können, damit nicht über die Köpfe der Menschen, sondern mit den Menschen zusammen Pastoral und Seelsorge geplant werden. Ja, es ist so meine Aufgabe in der Pastoral. Seelsorgerlich bin ich natürlich auch konkret tätig in verschiedenen Bereichen, die ich jetzt schon genannt eigentlich habe. So wirklich konkrete Gottesdienste, konkrete Gespräche, besonders mit Menschen mit psychischer Behinderung, ist überwiegend eine Gesprächssache, die ich auch ganz alleine mache. Und dann in die anderen Dingen auch die Kooperationen mit den Einrichtungen, die sind mir wichtig. Aber wichtig, das Wichtigste, wenn Sie mich das so fragen, ist die selbstbestimmte Teilhabe und Teilgabe von Menschen mit Behinderung am konkreten Leben der Pfarrgemeinde.
Wie viele Menschen, Pfarrer Grimm, sind denn eigentlich behindert? Ich habe das eingangs schon erwähnt, es sind ja immer weniger Menschen mit Behinderung geboren. Also die Tendenz geht ja dahin, möglichst Menschen, die behindert sind, von Geburt an gar nicht mehr auf die Welt zu bringen, aus verschiedenen Gründen. Dennoch gibt es ganz, ganz viele Menschen mit Behinderung. Es entstehen ja auch die allermeisten Behinderungen erst im Laufe des Lebens und sind gar nicht angeboren.
Ja, das sind viele immer wieder ganz erstaunt, wenn ich da so Prozentsätze angebe. Im Durchschnitt haben nämlich ca. 8% der Bevölkerung eine Schwerbehinderung von mindestens 50%, 4% eben seit der Geburt, mehr als 80% durch Krankheit oder Unfall. Jeder von uns und jede von uns kann plötzlich zu der Gruppe zählen. Und wenn ich jetzt noch die Angehörigen als Mitbetroffene hinzunehme, sind es immerhin weit mehr als 20% der Bevölkerung, die da betroffen sind. Und der weitaus größere Teil, mehr als 80%, wohnt eben nicht in den großen Behinderteneinrichtungen, wo immer so gesagt wird, naja, die brauchen wir uns ja nicht kümmern, die schieben wir dahin, die haben schon was, denen geht schon gut. Die wohnen in privaten Wohnformen mitten in unserer Gemeinde und mit der neuen UN-Konvention von 2009, die auch das freie Wohnrecht stärker betont, wird sich das noch ausweiten. Also wir werden viele Menschen mit Behinderung in unseren Gemeinden haben und wir müssen auch noch etwas bedenken. Im Nationalsozialismus sind ja viele Menschen mit Behinderung leider Gottes ums Leben gekommen, getötet worden. Und damit soll man nicht damit rechnen, dass die Menschen mit Behinderung weniger werden, sondern man soll damit rechnen, dass sie mehr werden, auch wenn bedauerlicherweise natürlich viele behinderte Kinder abgetrieben werden.
Warum sieht man denn behinderte Menschen kaum im Straßenbild und geschweige denn in unseren Kirchengemeinden? Der Anteil von Menschen, die tatsächlich, sage ich mal, mit dem Rollstuhl durch die Gegend fahren oder ansonsten behindert sind, der Anteil ist ja verschwindend gering. Also selbst in Großstädten wie beispielsweise Berlin, in München ist es vielleicht nicht anders, ist es selten, dass man im Vergleich zu den vielen, vielen Menschen, die man sieht, behinderte Menschen sieht.
Ja, das werden mehrere Faktoren zuständig sein. Also Statistik besagt für die Bundesrepublik Deutschland, dass nur 3% der Behinderten den Gottesdienst besuchen. Das sagen mir dann auch immer die Menschen vor Ort, die sagen, naja, wir haben ja keine Behinderten. Sie reden immer davon, dass so viele sind und man sieht sie nicht. Es geht oft einmal so, dass Menschen mit Behinderung auch nicht so teilhaben können am Leben der anderen Menschen. Wir haben ja verschiedene Barrieren gesellschaftlich eingebaut, die unüberwindbares Hindernis darstellen. Ich kenne Menschen, die mit Mukoviszidose zum Beispiel, aber anderen inneren Erkrankungen, die können den ganzen Vormittag nicht raus, bevor sie wieder überhaupt so in die Gänge kommen. Das geht auch vielen körperbehinderten Menschen so. Und es gibt natürlich auch einige Behinderte, also Eltern von Behinderten kenne ich da ganz konkret, das ist immer ganz schmerzhaft. Ich kann da mal gleich ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe einmal ein Mädchen gehabt, das hat in der Kirche immer so gern mitmachen mögen mit Down-Syndrom und hat es auch wirklich wunderbar gemacht. So schön, wie die in den Predigtgesprächen mitgemacht hat, also so schön hätte ich gar nicht predigen können, in so einfachen, leichten und tiefen Sprache. Aber die Eltern haben sich geschämt für ihr Kind. Es ist oft so, dass auch Eltern eine sehr schwere Situation durchleben und mit ihren Kindern dann gar nicht so in die Öffentlichkeit gehen wollen, weil sie denken, ihr Verhalten ist nicht adäquat, ist nicht angepasst und sie müssten sich dafür schämen. Und dann gibt es eine ganze Gruppe von Behinderten, denen sieht man ihre Behinderung ganz schlicht und ergreifend auch nicht an. Die Zahl der psychisch Behinderten, die Zahl der Menschen mit verletzter Seele, die vielen, vielen, vielen Menschen, jetzt wird es schon langsam auch kritisch, die durch Mobbing in unseren Betrieben und durch den größeren Druck einfach nicht mehr belastungsfähig sind, Burnout-Syndrom, psychische Schäden mit sich nehmen, verletzte Seele, denen sieht man es nach außen hin nicht an. Den Gehörlosen zum Beispiel sieht man es nach außen hin nicht an, nur wenn man Kontakt aufnimmt. Ich denke, es ist so, dass sie in der Fußgängerzone mehr Menschen mit Behinderung begegnen, als sie vielleicht denken. Den meisten sieht man es nicht an. Und in der Kirche, das ist natürlich auch ein Stück weit eine Herausforderung, dass wir in der Kirche lernen, aber es gilt auch für die Gesellschaft, dass Menschen mit Behinderung bei uns auch mehr Möglichkeiten zur Teilhabe und Teilgabe haben. Ich denke, wir haben alle eine sehr schwere Sprache, ich auch leider Gottes. Es ist wirklich eine Kunst, diese leichte Sprache zu erlernen. Auch in der Kirche benutzen wir die selten. Unser pastorales Personal, das hat oft auch Berührungsängste, traut sich nicht zu Menschen mit Behinderungen hingehen. Es gibt eigentlich sehr viele Aktionen, wo Menschen mit Behinderung mittun könnten, die einfach nicht kommuniziert werden, die einfach nicht so gemacht werden, dass die auch gern teilnehmen. Das ist eine echte Herausforderung an die Gesellschaft und ist eine Herausforderung auch an die Kirche. Sie haben es ja so schön einleitend schon gesagt, an was Menschen mit Behinderung in ihrer Verschiedenheit besonders leiden, in ihrer Lebenssituation. Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen leiden oft darunter, dass nicht der Mensch, sondern die Behinderung im Vordergrund der Betrachtung steht und trauen sich deswegen nicht so viel, sind zurückgezogen. Behinderung wird oft als ein Defizit hinsichtlich des Menschseins betrachtet, was vom christlichen Menschenbild undenkbar ist. Jeder Mensch ist grenzenlos wertvoll und geliebt. Menschen mit Behinderung, die sollten eigentlich unsere Welt mitgestalten, dürfen sie gehören vollwertig dazu, damit sie eine gleichartige Lebensführung erreichen können. Ja, und aus Unkenntnis, Vorurteilen, Berührungsängsten heraus entsteht da oft so ein ganz falsches Bild von Menschen mit Behinderung. Sie sagen, haben Sie ja gerade so schön gesagt, Menschen mit Behinderung werden oft als krank und alt und gebrechlich und traurig und alles Mögliche dargestellt, was ja absolut nicht wahr ist. Behinderung mit Kranksein, Leid, Gebrechlichkeit in Verbindung zu bringen. Das ist natürlich auch so eine Sache, die Menschen mit Behinderung durchaus sehr weh tut. Ich denke jetzt gerade an unser gehörlosen Verein in Ingolstadt, die haben einen Sportverein. Und Sie würden sich wundern, was für sportliche Leistung diese gehörlosen Menschen bringen. Und wer diesen zuschaut und beim Festefeiern zuschaut, der wird nicht zum Resultat kommen, dass die alle nicht leistungsfähig sind und alle nicht belastbar und tief gebeugt. Die können auf ihre Art und Weise wunderbar eigentlich Leben gestalten, glücklich sein. Wir werden wieder einen schönen Martinszug haben mit den Gehörlosen in Ingolstadt. Da gehen sie mit ihren Laternen und wir gebärden Lieder, weil singen können sie das ja nicht. Oder wir werden eine Nikolausfeier haben. Es gibt zahlreiche Feiern, alles so wie normal, auch im Leben. Aber leider Gottes wird das dann wenig wahrgenommen. Also da haben wir auf jeden Fall eine gesellschaftliche Herausforderung und eine kirchliche Herausforderung.
Ja, und offensichtlich, Pfarrer Grimm, bleiben ja die Gehörlosen dann auch wiederum unter sich, wenn es da einen extra Martinszug begibt.
Ja, das ist jetzt anders geplant.
Ich meine ja nur, dass so diese Sachen und spirituell nochmal, Pfarrer Grimm, ganz kurz. Sie sagten gerade natürlich, das wäre mit unserem christlichen Menschenbild nicht vereinbar, dass man behinderte Menschen als minderwertig, sage ich mal, betrachtet. Und doch ist es ja so, dass behinderte Menschen auch in christlichen Gemeinden mit dem Vorurteil konfrontiert sind, ihre Behinderung hätte was mit Sünde zu tun, hat was mit Erbsünde zu tun und so weiter und so fort. Das sind ja doch Gedanken, mit denen behinderte Menschen häufig konfrontiert werden. Gerade, sage ich mal, in älteren Generationen im Süden Europas ist es zum Beispiel ganz gang und gäbe, dass Menschen glauben, dass Behinderungen eine Strafe Gottes sind. Macht es vielleicht behinderten Menschen auch das ein bisschen schwer, sich angenommen zu fühlen?
Ja, für die ältere Generation mag das so gelten. Es ist in der heutigen Theologie nicht mehr denkbar. Ich habe es auch als Gemeindepfarrer nicht mehr so erlebt, dass Krankheit oder Behinderung oder irgendetwas, was die Menschen leider Gottes mit Defizit gleichsetzen, als Strafe Gottes betrachtet wird. Aber es ist natürlich das alttestamentliche Gottesbild. Und dieses alttestamentliche Gottesbild, das wird immer bei bestimmten Gruppen eine Bedeutung haben. In der Kirche selber, also von den Leuten, die ich jetzt kenne, hat das alttestamentliche Gottesbild keine Bedeutung, nachdem Jesus Christus ja gerade das Tun-Ergehen-Zusammenhang immer scharf kritisiert hat. Es gibt ja so den ganz tollen Ding, wo sie den fragen, dieser Mensch ist nun in der und der schlechten Situation, wer hat jetzt gesündigt, ist es ja selber gewesen, dass er behindert war, oder seine Eltern, wo Jesus das ganz stark dementiert und sagt, euch allen kann es genauso gehen. Das ist kein Zeichen, dass Gott diesen Menschen nicht liebt. Mhm. Also, aber es wird in einigen Personen in älterer Generation durchaus eine Rolle spielen können.
Pfarrer Grimm, vielleicht können Sie ein bisschen erzählen. Sie haben ja nun Kontakt auch direkt zu behinderten Menschen. Natürlich gibt es sicherlich auch den Teil, dass behinderte Menschen sich fragen, warum trifft es mich? Oder Eltern fragen sich, warum trifft es mein Kind? Was macht das mit dem Glauben von Menschen? Erleben Sie da besonders starken Glauben auch? Oder erleben Sie da auch besonders starke Glaubenszweifel?
Also ich muss sagen, da gibt es sehr oft große Glaubenszweifel. Die Frage nach dem gerechten Gott, ist er gut, ist er gerecht, wenn er sowas zulässt, die spielt da natürlich eine Rolle. Die Frage nach der Theodizee, warum gibt es überhaupt Leiden? Ich kann da ein konkretes Beispiel sagen, das mich sehr berührt hat. Es war eine junge Familie, also akademisch gebildete Familie, und deren Kind war schwer behindert, das erste Kind. Die haben zuvor in der Gemeinde ganz viele Aufgaben übernommen und waren in Räte und Gremien und ehrenamtlich tätig. Und da war das schwer behinderte Kind da und die konnten nichts mehr mit dem Glauben anfangen. Die haben also ganz und gar gebrochen. Es war fast nicht möglich, die zu überreden, dass ihr Kind überhaupt taufen lassen. Von der Erfahrung her, warum hat Gott uns, wir haben doch immer so viel Gutes getan in der Kirche und in der Gesellschaft, warum hat Gott uns so bestraft? Und mein Vorsitzender vom Diözesanrat Behindertenpastoral, der hat mir einmal, das hat mich auch sehr berührt, er erzählt, er ist jetzt immerhin über 70 Jahre alt, der hat mir erzählt, man kämpft ein ganzes Leben damit, eine Behinderung annehmen zu können. Also das ist die eine Schiene, Menschen, die ihr ganzes Leben lang kämpfen damit, warum hat es mich getroffen? Es gibt die andere Schiene von Menschen, die sagen, ja, Gott hat es gut gemacht. Ich kenne auch Eltern, die sagen, ich möchte auf das wertvolle Kind nicht verzichten, ich möchte kein anderes haben, denn ein anderes Kind, das nicht behindert wäre, wäre halt einfach diese inneren Qualitäten nicht. Das ist ja die ganz andere Schiene, die dann zum Glauben hinfinden, die dann in den Gottesdienst gehen. Wenn die Gemeinden auch mehr die Menschen auch Kontakt aufnehmen würden, wäre es noch sehr viel schöner. Dann kämen die auch, die so denken. Und es gibt natürlich dann die Gehörlosen, ganz konkrete, sagen wir, sind eine eigene Sprachgruppe. Wir sind Gebärdensprachbenutzer. Wir wollen gar nicht unbedingt hören können. Da hat einmal das rasseste Beispiel ist ja das Beispiel von einem, dem er gefragt hat, wenn Jesus Christus käme und dich hörend machen wollte, was würdest du tun? Er hat gesagt, würde ich ablehnen, weil dann würde ja meine Kultur, meine Gebärdensprache, meine eigene Kultur verloren gehen. Das ist auch so eine Einstellung von Menschen mit Behinderung, die ganz bewusst auch sehen, das hat auch Qualitäten, Wahrnehmungsmöglichkeiten. Ich erlebe so bei meinen Blinden, wenn wir fortfahren, dann beim ersten Mal, da wollten sie dann auf einen Berg in die Wirtschaft drauf. Habe ich gesagt, ja, aber ihr seht es doch nicht, warum können wir nicht unten bleiben? Dann haben die gesagt, Herr Pfarrer Grimm, Sie verstehen das nicht. Wir fühlen das, wir nehmen wahr, dass wir jetzt am Berg sind und wir haben eine andere Aussicht als Menschen, die sehen, aber wir haben eine Aussicht. Wir nehmen wahr, wenn wir am Schiff sind und am Wasser und wir genießen das. Wir haben eine andere Aussicht. Das sind so verschiedene Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung, die ich da machen kann. Menschen mit geistiger Behinderung empfinden sich oft gar nicht als Menschen, die Defizite haben und können also durchaus mit einfachen geistigen Behinderungen sehr gutes Selbstbewusstsein entwickeln. Aber es gibt natürlich auch den Fall Glaubenszweifel, Probleme, meistens bei den Leuten, die später Behinderung bekommen, die mitten im Leben gestanden haben, die Erfolg hatten und plötzlich kommt der Krankheit, plötzlich kommt der Unfall und plötzlich trifft es oder Familie, die eigentlich so im Umfeld keine Menschen mit Behinderung hat, bekommen plötzlich ein behindertes Kind und die müssen erst so eine Trauerarbeit durchmachen, Abschied nehmen von der Vorstellung, die sie hatten von dem Kind, von der Vorstellung von dem gesunden und erfolgreichen und sonst wie Kind und die neuen Qualitäten ihres behinderten Kindes erst erfahren und wenn sie das schaffen, und es ist ein sehr, sehr schwerer Prozess für die Menschen, dann entdecken sie, Gott hat uns dieses wertvolle Kind geschenkt, das wir nicht mehr hergeben möchten. Und dennoch, wie gesagt, der Vorsitzende vom Sahascha sagt, es ist eine Lebensaufgabe, mit der Behinderung selber umzugehen. Der erzählt immer von früher, das muss ja schlimm gewesen sein. Da hat die Einrichtung, in die er gehen musste als Kind, die hat Krüppelheim geheißen. Und es ist so nachhaltig psychisch bei ihm noch so drin, wie er nicht so laufen kann. Er ist Kondangan geschädigt. Der ist ein Krüppel. Der ist ins Krüppelheim abgeschoben worden. Mittlerweile natürlich studiert und in der akademischen Position, jetzt schon im Ruhestand, sieht er das anders. Man kann da doch viel, viel leisten. Aber wenn ich mir das so vorstelle, was da so manche erlebt haben, durch das Abgeschobenwerden, durch das Exkludiertwerden, Krüppelheim, dann denke ich, sind das wirklich innere Punkte, wo man sagt, naja, was ist an unserer Gesellschaft noch gut, was ist an unserer Kirche noch gut, aber es hat sich Gott sei Dank sehr viel getan. Also es gibt noch viele Herausforderungen, aber es hat sich viel getan. Das sind so Erfahrungen, so Blitzlichter mit Menschen mit Behinderung, die ich da mache.
Pfarrer Grimm, es hat sich natürlich viel getan. Das ist so, auch gerade was Kinder angeht. Es hat sich viel getan und doch muss man als behinderter Mensch ja immer so ein ganz bisschen um seine Existenz fürchten, beziehungsweise man hat das Gefühl, viele behinderte Menschen haben das Gefühl, sie müssten halt ständig beweisen, dass sie es eben wert sind, zu leben, vielleicht sogar auch in der eigenen Familie. Sie müssen beweisen, dass sie glücklich sein können, dass sie etwas leisten können. Und natürlich ist es vielleicht etwas, was die Gesellschaft viel zu wenig wahrnimmt. Die Entwicklung, die jetzt stattfindet, eben, ich hatte es eingangs erwähnt, mit dieser Präimplantationsdiagnostik, wo ja Embryonen getestet werden auf genetische Schäden und dann gleich vernichtet werden. Das ist eine Selektion, das ist Eugenik, das kann man ruhig so auch nennen, auch wenn natürlich jetzt vielleicht der Aufschrei groß sein mag. Es steckt kein anderes Denken dahinter, als dass behindertes Leben nicht lebenswert ist. Ganz egal, in welcher Farbe man das auch anstreicht. Und es ist schade, denke ich, dass behinderte Menschen so wenig gehört werden, dass einfach sich die Behinderten so schwer Gehör verschaffen können und vor dieser, ich nenne es mal Arroganz der gesunden Menschen, einfach zum Scheitern verurteilt sind durch viele, viele Vorurteile. Und an dieser Stelle hören wir ein wenig Musik. Radio Horeb hier, liebe Hörerinnen und Hörer mit der Sendereihe Lebenshilfe. Unser Thema heute, behinderten Menschen einen Platz in der Mitte unserer Gemeinden geben. Mein Name ist Katja Karif und im Gespräch bin ich mit Pfarrer Alfred Grimm. Er ist Referatsleiter für Behindertenpastoral der Diözese Eichstätt. Und wir begrüßen jetzt ganz herzlich in der Leitung Herr Markowitsch. Grüß Gott.
Schönen guten Tag, Frau Karif, und schönen guten Tag an Ihren Gesprächspartner. Ich habe mich mit Interesse Ihrer Sendung zugewandt, weil ich selbst zu 100% schwerbehindert bin durch einen Bluterguss im Gehirn entstanden bei der Geburt und damit natürlich die Schwierigkeiten des Behindertseins durchlebt habe von der Jugendzeit bis jetzt hin zum Rentenalter. Ich möchte einerseits der Gesellschaft in besonderer Weise auch über Radio Horeb ein Dankeschön sagen, denn es war mir, ich habe 47 Jahre im Berufsleben gestanden und das war weitgehend nur möglich, dass, dadurch, dass es bestimmte Förderprogramme für Schwerbehinderte gibt. Ich konnte meinen Beruf als Buchhalter, später als Personaldisponent immer in der normalen Wirtschaft ausüben. Und es waren aber immer die Gesellschaft, die ihren Beitrag dazu leisten musste im Hinblick auf die Fördermittel. Und es wurde dann, wenn die Fördermittel ausgelaufen sind, mitunter schwierig, die Tätigkeit fortzusetzen. Aber das dazu. Ich halte es für durchaus wichtig, dass das Behindertsein im Leben bleibt, denn wir Behinderten, wir haben sicherlich unsere Daseinsberechtigung und ich habe schon als Schüler dem Ansatz widersprochen, als mein Mitschüler zu mir sagte, wenn du damals im Dritten Reich und so weiter, ich bin Jahrgang 1946, das müsste doch besser gewesen sein. Ich kann den Gedanken verstehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Geschichte, da wollte mich jemand in Anführungszeichen bedauern, weil er mich damit verglichen hat, dass er, wenn er meine Behinderung hätte, ja nicht Bergsteigen gehen könnte. Es war für ihn schwer zu verstehen, dass ich am Bergsteigen kein Interesse habe, dass ich lieber mit der Seilbahn auf den Berg gehe. Leben kann lebenswert sein, mein Leben ist lebenswert und war lebenswert und ich kann mich an einem Punkt anschließen, nimmt man mir meine Behinderung, das ist meine Einstellung heute, nimmt man mir meine Behinderung, dann bin ich erst recht behindert, weil ich wüsste nicht mehr mit mir umzugehen.
Vielen Dank, Herr Markowitsch. Dankeschön und Ihnen weiterhin alles, alles Gute. Danke für Ihr Statement. Ja, Frau Grimm, wir haben noch eine weitere Hörerin in der Leitung, und zwar Frau Scholten aus dem Westerwald. Grüß Gott, Frau Scholten.
Grüß Gott. Ich bin Frau Scholten aus dem Westerwald, aus Elkenroth, und ich habe einen behinderten Enkel, der ist 18 Jahre, mit Down-Syndrom, aber der war nie für uns, sagen wir mal, wirklich eine Behinderung, sondern eine Bereicherung. So positiv sehen wir das. Anfangs muss man erst Bandschock, ist klar, ne? Aber wir haben uns damit so richtig arrangiert. Er ist so ein Sonnenschein, der Mittelpunkt unserer Familie. Aber das Problem ist nicht der Junge. Wir wohnen in einem mittleren Dorf von 2000 Einwohnern, ne? Aber von daher, von der Gemeinde, vom Pastoral oder irgendwie kommt keine Hilfe, keine Zuwendung. Sogar wenn ich in die Kirche mit ihm gehe, er freut sich so, ne? Und geht auf alle zu auch, ne? So, und der Pfarrer dreht sich weg und sagt noch nicht mal guten Tag oder irgendwie, das tut so weh, ne? Und von da aus wird so viel Aktivitäten gemacht und getan, aber wir sind in unserem Dorf sind nicht viele Behinderte, aber irgendwie fühlen wir uns so alleine gelassen. Er ist auf spezielle Schulen, alles, wo er gut zurechtkommt, wo alle auch gut mit ihm klarkommen, aber irgendwie fühlt man sich so doch, dass keiner auf ihn zukommt, noch nicht mal von höchster Stelle und so, wo man es eigentlich von erwartet, aber man soll ja keine Erwartungen haben, ne? Und von daher können wir nicht sagen, also von diesem Bereich, von hier in der Gemeinde oder sonst wo, dass wir da Zuwendung kriegen. Und jetzt ist das Schlimmste ist auch noch, ist meine Tochter, die Mutter von den Kindern, mit 4 Kindern, vor ist sie am 6.12. ganz plötzlich verstorben. Das ist das Allerschlimmste, ne? Da hing ja auch so an ihr und so weiter, wie alle. Und das ist ja noch, aber da kommt überhaupt von keinen Nachbarn, von keinen Freunden und nichts, irgendwie Zuwendung mit der Familie oder was. Das finde ich so kalt, das finde ich so schlimm. Das
tut weh. Ja, Frau Scholten, das sind traurige Erfahrungen, die Sie uns mitteilen. Ich danke Ihnen aber für Ihren Anruf trotzdem und alle Hörerinnen und Hörer können Sie jetzt ins Gebet einschließen, Sie und Ihre Familie. Vielen Dank, Frau Scholten, und alles, alles Gute Ihnen.
Ja, danke, ne?
Ja, danke schön für Ihren Bericht. Ja, Pfarrer Grimm, was Frau Scholten jetzt gerade erzählt, ist natürlich gar nicht erfreulich, wo auch vielleicht ein Stück weit deutlich wird, dass man behindert auch so ein ganz klein bisschen gemacht wird, in Anführungsstrichen. Denn wenn man sich vorstellt, man ist beispielsweise mit einem Rollstuhl unterwegs und es wäre einfach selbstverständlich, dass an den Ampeln die Bürgersteine abgesenkt wären, wie viel einfacher wäre doch das Leben, ein selbstständiges Leben zu führen, beispielsweise mit einer Körperbehinderung. Wir haben jetzt Frau Margot Lugert vom Lebenszentrum aus München in der Leitung. Grüß Gott, Frau Lugert.
Grüß Gott. Ich berichte jetzt als Gemeindemitglied. Ich lebe in Gauting und ich habe gerade das Gegenteil zu berichten wie die Vorrednerin. Wir haben hier in der Pfarrei schon fast 30 Jahre eine Begegnung gesund und behindert. Und das ist ein so großer Erfolg, dass ich das jedem Pfarrer nur ans Herz legen könnte. Da ist ein monatlicher Treff an einem Samstagnachmittag. Da sind gesunde Jugendliche, Kinder, deren Eltern und bereiten den Behinderten einen wunderschönen Nachmittag. Da wird Oktoberfest und Sommerfest und Fasching gefeiert und ganz normale Begegnungen. Und es hat solche Kreise gezogen, dass sich alles beteiligt. Da kommen Bläser aus dem Nachbarort und Tänzer aus wer weiß woher am Weihnachten die Faschingsgarde. Und es ist ein solcher Zusammenhalt gewachsen, auch in der Pfarrei, weil die auch sichtbar geworden sind. Manchmal gehen sie am Samstagabend dann in die Vorabendmesse. Da übernimmt auch meistens ein Behinderter dann die Lesung. Also ein ganz geglücktes Beispiel, das ich gerne ganz einfach weitergeben wollte.
Vielen, vielen Dank, Frau Lugert. Das war auch ganz wichtig zu hören. Ja. Ein Wille ist, ist offensichtlich ein Weg.
Aber ganz sicher.
Alle müssen uns an die Nase fassen, an die eigene und fragen, wie wichtig ist es uns denn eigentlich wirklich? Oder liegen diese Menschen uns denn eigentlich wirklich am Herzen? Es geht ja nicht nur um behinderte Menschen, es geht um alle Menschen, die Schwierigkeiten haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Sind wir bereit, dort unseren Teil zu tun, vielleicht mal eine Hand anzulegen, um jemandem die Treppe hinunter zu helfen? Ganz praktisch. Oder einfach mal den Umweg von 3 Minuten zu fahren, um jemanden, der vielleicht nicht gut zu Fuß ist, ins Auto zu laden und in die Messe zu fahren. Oft sind es ja die Kleinigkeiten, die das Leben von Menschen so eklatant verändern können, dass man sich das als gesunder Mensch vielleicht ganz schwer vorstellen kann. Pfarrer Grimm, das war eine schöne Beschreibung von Frau Lugert und eine traurige Beschreibung von Frau Scholten. Spiegelt das in etwa auch das wider, was Sie in Ihrer Position als Referatsleiter für Behindertenpastoral erleben?
Ich erlebe beides. Ich erlebe Pfarrgemeinden, die sich da nicht so kümmern, also Seelsorgerinnen in der Gemeinde, die Berührungsängste im Umgang mit behinderten Menschen haben und sich aufgrund ihrer zeitlich engen Situation und mangelhaften Ausbildung einfach auch von ihrer Kompetenz überfordert fühlen. Da mache ich dann konkrete Fortbildungen, Ausbildungen, Weiterbildungen und schaue, dass wir jetzt in der Gemeinde auch so Nachbarschaftshilfe oder Wohnviertelapostolat machen, damit Menschen mit Behinderung auch besucht werden. Ich sage auch manchmal den Pfarrern, es ist so einfach, ich habe es als Pfarrer immer gemacht. Ich habe immer die Förderschulen angerufen und die Einrichtungen jedes Jahr und habe gefragt, haben wir im kommenden Jahr oder in 2 Jahren Kinder, die behindert sind und die zur Erstkommunion oder zur Firmung kommen, damit ich die schon im Vorfeld einladen kann in verschiedenen Aktionen. Und es sind wirklich, so wie Sie sagten, oft die ganz winzig kleinen Dinge, die 5 Minuten oder 10 Minuten ausmachen in der Pfarrei. Und das natürlich jetzt rüberzubringen in den Verein ist auch mein Problem. Und ich muss jetzt da sagen, wir müssen in der Christengemeinde weg von den Gedanken der Integration hin zum Gedanken der Inklusion. Denn früher hat man immer gesagt, der behinderte Mensch muss sich integrieren. Er muss sich verändern, damit er zu uns passt. Und jetzt müssen wir neu lernen, die Gesellschaft, die muss sich endlich einmal so verändern, dass behinderte Menschen dort wirklich auch wertvoll und wichtig und selbstbestimmt mitmachen, mitdenken, mittun und mithandeln können. Und das ist leider Gottes also ein ganz langer Prozess, so so pastorale Prozesse, die ich jetzt dann in mein Konzept geschrieben habe und durchführe. Aber ich mache beide Erfahrungen. Ich mache Erfahrungen, wo ein Pfarrer sagt, ich traue mir es sowieso nicht. Ich traue mir ja nicht ins Krankenhaus gehen. Oder ich habe immer Angst, weil er ist geprägt von unserer Gesellschaft. Der perfekte, leidfreie, funktionsfähige, sportliche und dynamische Typ, den traut er sich begegnen und einen anderen Menschen, da hat er einfach innere Schwierigkeiten. Und es ist eine sehr schwierige Sache, dass wir jetzt in unserer Kirche, die ja eigentlich das Menschenbild, das gute Menschenbild hätte, auch die menschlichen Schwächen aufheben oder den Seelsorgerinnen und Seelsorgern helfen und den Gemeinden helfen, damit sie eben so gute Sachen machen können, wie wir sie auch gehört haben. Aber es ist noch viel einfacher. Die Kirchengemeinden müssen einfach all ihre Sachen, nicht alle Sachen, das geht nicht, aber viele ihrer Sachen so gestalten, dass Menschen mit Behinderung, wenn sie denn auch wollen, dort teilhaben können. Ich sage ihm, ihr müsst nicht immer unbedingt noch was Extriges machen, weil dann sagen die zu mir, wir haben doch schon so viel, wir haben ja keine Zeit mehr. Ihr müsst nur Kleinigkeit machen, gestaltet halt einfach eure Familiengottesdienste in einfacher Sprache und nehmt Kontakt zu den Menschen auf, damit die wissen, dass das Logo einfach ist, leichte Sprache drauf, da kann ich hingehen, wenn ich lernbehindert oder geistig behindert bin, da kann ich mit meinen Kindern hingehen und nehmt halt einfach über Nachbarschaftshilfe und Wohnviertel Apostolat nicht nur mit den Menschen mit Behinderung, das sind nicht die einzigen, die exkludiert werden, es sind mehrere Menschen, nehmt mit ihnen Kontakt auf und versucht Gesellschaft zu verändern, damit Teilhabe und Teilhabe möglich ist. Also nicht in erster Linie nur immer Integration, der behinderte Mensch muss was tun, sondern Inklusion, die Gesellschaft muss was tun, weil der Mensch mit Behinderung gleiche Rechte hat. Es gibt ja immerhin auch schon ein Gleichstellungsgesetz. Es muss nur umgesetzt werden und ich versuche jetzt gerade so pastorale Prozesse durchzuführen, dass man Menschen von seiner Ganzheit her betrachtet, als eine Einheit von Leib und Seele. In Genesis 2,4 heißt es, der Gott bläst dem Menschen seinen Odem ein und er wird ein ganzes, lebendiges Wesen. Und das Wort für Wesen, das Nefesh, heißt eigentlich auch Seele. Der Mensch ist ganzheitlich von Gott gewollt und Gott geliebt. Und damit wir das hinkriegen, muss die Ganzheitlichkeit einmal wahrgenommen werden, auch von Menschen mit Behinderung. Das versuche ich auch durch Bewusstseinsbildung in unseren verschiedenen Gemeinden und Dekanaten. Und ein anderer wichtiger pastoraler Prozess, den wir dann auch brauchen, ist die Erfahrung von Partnerschaft. Dass es einfach Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung gibt, damit Menschen mit ohne Behinderung oder ohne vermeintlich normale Menschen, was ist schon die Norm, dann sehen, oh, das ist ja schön, der kann ja mir auch was schenken. Wir können ja Partner sein. Gott hat uns doch als Partner erschaffen. Wir sind alle auf ihn hinbezogen und alle von ihm geliebt. Und das versuche ich auch durch Organisation von Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Es braucht viel Motivation, viel Ermutigungen in der Pfarrei, damit die nicht Angst haben und sagen, oh, da gehe ich lieber nicht hin. Was soll ich denn da sagen? Ich kenne mich ja nicht aus damit oder ich fühle mich innerlich überfordert. Das ist auch so ein Prozess pastoraler, der jetzt gerade so im Laufen ist, der sicher wichtig ist, gerade für solche Gemeinden, die das ja nicht so positiv leben. Kooperation, dass wir einander helfen können. Meine ganzen Gremien haben Menschen mit Behinderung drin und auch ohne Behinderung, damit die zusammenarbeiten. Und gemeinsam, Pfarrgemeinderat könnte zum Beispiel einen beauftragten Menschen, der behindert ist oder Angehörige von einer Behinderten, einfach dabei haben. Man müsste sie halt dann doch ansprechen, damit die ihre Position in solchen Gremien vertreten könnten. Und dann natürlich Inklusion und was Sie gesagt haben, es sind ja ganz einfache Sachen. Man müsste einfach vieles verändern, damit der Rollstuhlfahrer teilhaben könnte. Man müsste halt in der Kirche auch wirklich eine Induktionsanlage für schwer- und schwersthörige Menschen haben. Man müsste halt einmal die Beleuchtung kontrollieren und lauter so Minimalitäten, die noch nicht einmal das große Geld kosten würden, sind hier erforderlich und ich versuche jetzt auch den Gemeinden zu vermitteln, dass sie eine Beratung hinsichtlich ihrer baulichen Projekte, die Vermeidung von Barrieren von unseren verschiedenen Ämtern hier in Eichstätt bekommen können, es kostenfrei bekommen können, noch dazu, dass sie Menschen, kirchliches Personal oder auch ehrenamtliche Menschen zum Erlernen der leichten Sprache hierher schicken können für Katechese und Gottesdienst und Veranstaltungen und dass wir einfach gemeinsam auf die Suche gehen nach Räumen, wo Inklusion für jede einzelne Gemeinschaft wichtig ist.
Okay. Ich danke Ihnen ganz herzlich schon einmal an dieser Stelle für Ihre Ausführungen und natürlich auch für die Tipps, die Sie jetzt gegeben haben. Ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer zuhören und vielleicht das eine oder andere an den Gemeindevorstand vielleicht weitergeben oder auch selbst mal auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, ich hole die Frau Müller von nebenan einfach morgens mal, die nehme ich mit zur Messe und bringe sie danach wieder nach Hause. Solche Kleinigkeiten, die vielleicht das Leben einfach schöner machen können. Pfarrer Grimm, ich bitte Sie vielleicht noch um ein kleines Gebet zum Schluss für unser Anliegen, dass behinderte Menschen einfach einen Platz in unserer Mitte und vor allen Dingen auch in der Mitte unserer Kirchengemeinden finden können.
Gerne. Ich sage auch Dankeschön für das Interview und hoffe, dass viele Gemeinden jetzt ein bisschen Tipps mithören konnten oder Mitglieder Tipps mithören konnten, damit das doch wieder eine ganz schöne, inkludierende Gemeinschaft wird. Und so dürfen wir aber in erster Linie unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf Gott setzen. Herr unser Gott, du hast den Menschen geschaffen als dein Ebenbild. Dir ist er ähnlich, gleich ob behindert oder nicht behindert. Einmalig, wertvoll, eine ganze, lebendige, gottgewollte Seele, geliebt und angenommen. Beschenke du uns mit deinem Geist, dass wir es schaffen, einander so zu sehen, uns als Partner zu fühlen, zusammenzuarbeiten zum Wohl der Gesellschaft und der Kirche und dass es uns gelingt, eine Gemeinschaft zu werden, die achtsam auf andere sieht und denen jenen Platz zuweist, jenen Platz schenkt, den du uns allen schon geschenkt hast, den Platz deiner göttlichen Liebe. Amen.
Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke auch Ihnen fürs Zuhören und Mitmachen. Danke für Ihre Anrufe und Ihre Berichte. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Sendung haben möchten, dann sind Sie eingeladen anzurufen bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675110. Sie können die Sendung noch einmal hören, indem Sie sie aus dem Internet herunterladen, und zwar unter der Adresse www.horeb.org, oder Sie können auch eine CD bestellen unter der Nummer 08323 9675120. Ich danke Ihnen nun noch einmal fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen ganz gesegneten Tag. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Katja Karif aus Berlin.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 76155515. Ich wiederhole, 76155515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.